¿Qué onda?
¿Qué onda? ¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Bienvenidos und Bienvenidas zum 115. Onda Info. In den vergangenen zwei Wochen beherrschte das Thema USA die Medienlandschaft. Die Flutkatastrophe in New Orleans, aber auch der vierte Jahrestag der Anschläge vom 11. September prägten die Berichterstattung. Wir jedoch widmen uns in dieser Ausgabe einem ganz anderen Jahrestag. Dem 11. September 1973, Tag des Militärputsches in Chile. Außerdem erfahrt ihr mehr über ein weiteres Treffen zwischen den Zapatisten und Teilen der mexikanischen Zivilgesellschaft. Und last but not least stellen wir euch das Projekt einer Frauenbank in Venezuela vor. Doch zunächst, wie immer, die Meldungen. Mexiko. Die mexikanische Regierung wird künftig von Bürgerinnen und Bürgern aus den Ländern Ecuador, Honduras und Brasilien sogenannte Hochsicherheitsvisa verlangen. Zur Durchführung und Überwachung dieser Maßnahme erhalten sie logistische und technische Unterstützung durch die USA. Der mexikanische Präsident Vicente Fox begründete sein Vorgehen damit, möglichen Terroristen und illegalen Einwanderern die Einreise in die USA über mexikanisches Staatsgebiet unmöglich machen zu wollen. Die Ständige Menschenrechtsversammlung Ecuadors, APDH, kritisierte dieses Vorgehen scharf. Die Organisation warf Mexiko unterwürfiges Verhalten gegenüber den USA vor. Der Präsident der APDH, Alexis Ponce, wies darauf hin, dass die Begründung der mexikanischen Regierung die wirtschaftlichen und sozialen Ursachen der Migrationsströme in den Norden ausblende. Vor allem aus diesen Gründen versucht die Mehrzahl der Menschen aus Ecuador und Honduras, über Mexiko die USA zu erreichen. Die Maßnahme, Brasilien in die Liste der Länder, die Hochsicherheitsvisa benötigen, aufzunehmen, dürfte vor allem politische Gründe haben. Tatsächlich gibt es keine große Migrationsbewegung aus Brasilien in die USA. Brasiliens Kurs einer lateinamerikanischen Integration steht jedoch den Interessen Washingtons für eine gesamtamerikanische Freihandelszone entgegen. Die ecuadorianische Menschenrechtsorganisation APDH kündigte an, Druck auf die mexikanische Regierung ausüben zu wollen. So soll unter anderem die Interamerikanische Plattform für Menschenrechte und Entwicklung eingeschaltet werden. Diese könnte ein juristisches Verfahren auf internationaler Ebene anstrengen, um die Pläne des mexikanischen Präsidenten zu Fall zu bringen.
Chile. Anfang September verabschiedete das chilenische Parlament ein Gesetz gegen häusliche Gewalt. Nach 4 Jahren Verhandlungen soll es nun im Oktober in Kraft treten und die bisherige juristische Praxis ersetzen, die Vergewaltigung und sonstige Gewalt innerhalb der Ehe zuließ. Diese kann nun mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. Das Bedeutende an dem neuen Gesetz ist, dass es innerfamiliäre Gewalt klar definiert und als solche unter Strafe stellt. Vor allem Frauen, aber auch Kinder und Männer, die Opfer von Gewalt unter dem eigenen Dach werden, haben nun eine juristische Handhabe, dagegen vorzugehen. Nicht weniger wichtig dürfte sein, dass künftig direkt nach einer Anzeige Maßnahmen zum Schutz des Opfers eingeleitet werden können, ohne auf eine Anklage warten zu müssen. Die Verabschiedung des Gesetzes wurde im Kongress sehr begrüßt. Draußen feierten es viele Frauen mit Tränen in den Augen. Frauen, die Jahre auf diesen Schutz hatten warten müssen. Für viele kommt dieser nun zu spät. In Chile sind alleine dieses Jahr 28 Frauen durch die Hand ihres eigenen Mannes gestorben.
Kolumbien. Der kolumbianische Präsident Álvaro Uribe ist bereit anzuerkennen, dass in Kolumbien ein bewaffneter Konflikt existiert. Im Gegenzug soll jedoch die kolumbianische Guerilla-Bewegung ELN die Waffen niederlegen. Damit will Uribe den Weg für neue Friedensgespräche freimachen. Der Beauftragte der Regierung für den Friedensprozess, Luis Carlos Restrepo, kündigte auch an, dass für einen Zeitraum von 3 Monaten der Sprecher der ELN, Francisco Galán, aus dem Gefängnis entlassen werden soll. Das Guerilla-Mitglied Galan soll als Brücke zur ELN dienen und gleichzeitig Gespräche mit der Zivilgesellschaft vorantreiben. So könnte ein neuer Friedensprozess eingeleitet werden. Schon unter Uribes Vorgänger, dem kolumbianischen Präsidenten Pastrana, wurde der ELN-Sprecher Galan vorübergehend aus dem Gefängnis entlassen, um an den damaligen Friedensverhandlungen teilzunehmen. Unter der aktuellen Regierung wurde Galan bereits einmal an den kolumbianischen Kongress überstellt. Dort sprach er mit Uribe und den Kongressmitgliedern über die Möglichkeiten eines Friedens zwischen der Regierung und der Guerillabewegung ELN. Die katholische Kirche begrüßte die Initiative der Regierung als hoffnungsvoll. Der kirchliche Beauftragte für den Friedensprozess, Julio César Vidal, sprach von dem Beginn einer neuen Etappe in den Beziehungen zwischen der ELN und der Regierung. Der Geistliche hofft auf ein glückliches Ende der Initiative. Während der Friedensbeauftragte der katholischen Kirche die Großherzigkeit von Präsident Uribe in Höchsttönen lobte, schweigt sich die ELN bisher zu dem neuen Vorstoß aus.
Frauenbank Venezuela. Mitte September findet in New York die 60. UN-Vollversammlung statt. Die Staats- und Regierungschefs der Welt treffen sich unter anderem, um die Erfolge der internationalen Gemeinschaft seit der Millenniumserklärung im Jahr 2000 zu überprüfen. Die Vertreter der 191 UN-Mitgliedstaaten hatten sich damals auf ehrgeizige Zielmarken, etwa bei der Bekämpfung von Armut und AIDS, binnen 15 Jahren geeinigt. Die wirtschaftliche, politische und ökonomische Gleichstellung der Frau ist ein wichtiger Bereich dieser Ziele. Eine Maßnahme, mit der der venezolanische Präsident Hugo Chavez dieser Verpflichtung nachkommen will, ist die Frauenbank Ban Mujer. Denn auch in Venezuela trägt die Armut ein weibliches Antlitz. Und die Arbeitslosigkeit bei Frauen liegt über 15%. Seit ihrer feierlichen Eröffnung am 8. März 2001 bietet Ban Mujer mittellosen Frauen die Möglichkeit, sich mit günstigen Kleinkrediten eine neue Existenz aufzubauen.
Elisabeth Diaz trägt ein blau kariertes Kopftuch und eine farblich dazu abgestimmte Schürze. Vehement knetet die junge Frau einen Nudelteig, während sie breit in die Kamera lächelt. Auf der Innenseite der Zeitschrift Ban Mujer erfahren wir, dass die Titeldame ihren Teigwarenbetrieb dank eines Kredits der Frauenbank aufbauen konnte. Auch Maria Teresa Oropesa fand dank der Frauenbank ihren Platz in der Landwirtschaftskooperative El Tiburoncito.
Es ist wunderbar, dass vor ungefähr 3 Jahren unser Präsident Chavez eine soziale Bank für uns Frauen gegründet hat, dass wir dort selbst unser Geld verwalten und investieren können. Heute haben wir Kooperativen und können uns gegenseitig unterstützen. Der Kredit hat uns wirklich geholfen.
Wie Elisabeth und Teresa beantragen täglich Hunderte von Venezolanerinnen einen Kredit bei der Nationalen Bank zur Entwicklung der Frau. Wer es zu weit zum Sitz der Bank in Caracas hat, wendet sich an die örtliche Betreuerin. Diese Promotoras sind in allen Bundesstaaten des Landes vertreten. Für den Kredit ist ein Ausweis, 2 Passfotos, eine Projektbeschreibung und die Empfehlung einer sozialen Initiative oder der Kirche nötig. Wir vergeben die Kredite, damit ihr euch ökonomisch unabhängig macht und selbst euer Schicksal in die Hand nehmt. Das nennen wir Empowerment und darum geht es uns in dieser Bank. Energisch streicht sich die junge Frau eine Haarsträhne aus dem Gesicht, während sie das Einführungsgespräch mit den Antragstellerinnen führt. Luz Edith Rodriguez hört gebannt zu und ist sicher, dass sich ihr hier eine neue Chance bietet.
Im Augenblick arbeite ich als Angestellte eines Hausmeisters und werde dort weder gut bezahlt noch gut behandelt. Deshalb bin ich nun hier, um zu sehen, ob es möglich ist, mich selbstständig zu machen.
Doch hinter dem Konzept der Frauenbank steht mehr als die Gründung einer Ich-AG. Lidice Navas ist verantwortlich für die Kundinnenberatung.
Die politische und soziale Organisation der Frauen ist für uns von grundlegender Bedeutung, denn wir verstehen sie als notwendiges Handwerkszeug zur Transformation. Deshalb versuchen wir, sie dahingehend zu orientieren und fördern vor allen Dingen Gemeinschaftsprojekte und Kooperativen.
Die vor 4 Jahren ins Leben gerufene Frauenbank ist ein Baustein der bolivarianischen Revolution der Regierung Hugo Chavez. Mit ihr soll die Politik der Gleichberechtigung von Frauen, ihre Einbindung in den politischen Prozess und in den internen Marktkreislauf gefördert werden. Seit Bestehen der Banmujer erhielten über 75.000 Venezolanerinnen einen Kleinkredit. 6 von 10 Kreditnehmerinnen kommen mit ihrem Einkommen alleine für die Familie auf und fast die Hälfte von ihnen ist über 40. Nilda Sanchez ist Vorsitzende der Textilkooperative Nuestro Esfuerzo.
Um ehrlich zu sein, für mich war dies eine wunderbare Lösung, denn wegen meines Alters wollte mir niemand mehr Arbeit geben und ich fühle mich als Hausfrau total ausgeschlossen. Auch Weiterbildung kam für mich nicht in Frage, da die Kurse ein Alterslimit haben.
Doch der Effekt der Kredite und den dazugehörigen Weiterbildungen geht über die ökonomische Unabhängigkeit der Frauen hinaus. Lidice Navas.
Sie werden zu Frauen mit Rechten und Pflichten, zu Müttern mit Rechten und Pflichten, aber auch zu Bürgerinnen mit Rechten und Pflichten. Und das bedeutet, dass sie ökonomisch, sozial und politisch ermächtigt werden.
Maria Teresa Oropesa hat mittlerweile jede Menge Fortbildungen im technischen und politischen Bereich besucht.
Toda la vida hemos vivido, digamos que, marginal.
Wir sind unser ganzes Leben lang von den Männern herumkommandiert worden und deshalb begeistert mich die Frauenbank. Denn hier hat man uns in den Kursen beigebracht zu sehen, dass wir genauso viel wert sind wie die Männer und ebenso viel können. Mir ist klar geworden, dass ich sehr wohl Rechte habe und dass ich keinen Mann dazu brauche, um zu wissen, was ich wert bin und was ich tun kann.
Knapp 3 Monate ist es her, dass die Zapatisten aus dem mexikanischen Chiapas überraschend einen roten Alarm ausriefen. Diese zunächst unklare Ankündigung katapultierte die EZLN über Nacht aus dem Feuilleton zurück auf die Titelseiten der mexikanischen und internationalen Presse. Doch die zunächst befürchtete gewaltsame Konfrontation zwischen den Guerilleros mit den schwarzen Skimasken und dem Militär blieb aus. Ebenso die Aufgabe der zapatistischen Infrastruktur in den indigenen Gemeinden Chiapas. Stattdessen veröffentlichte der Sprecher der EZLN, Subkommandante Marcos, in der mexikanischen Tageszeitung La Jornada die sogenannte Sexta Declaración aus dem lacandonischen Urwald. Auch unser Mitarbeiter in Mexiko, Wolf-Dieter Vogel, hat einen Blick auf diese Wortmeldung geworfen.
In dieser sechsten Erklärung bieten die Zapatisten der mexikanischen und auch der internationalen Linken an, Diskussion zu führen über die Frage, wie weiter in der Organisierung des Widerstands von unten. In Mexiko laufen aufgrund dieser sechsten Erklärung nun seit einem Monat jedes Wochenende Treffen mit verschiedenen Sektoren der mexikanischen Gesellschaft, schwerpunktmäßig Linke, aber auch ja, indigene Organisationen, die nicht grundsätzlich unbedingt links sind.
Auch I. Maurice vom Freien Radio Zapote aus Mexiko-Stadt machte sich vor 2 Wochen auf dem Weg nach Chiapas und erzählt noch einmal, wer alles zu den Gesprächen in den indigenen Gemeinden eingeladen war.
El primer grupo fue con gente que se ha dedicado a la política. Desde la izquierda.
Als erste Gruppen waren politische Organisationen aus der Linken geladen. Aber nur solche, die im Moment nicht zur Masse politischer Parteien gehören. Beim zweiten Treffen, das vor einer Woche in verschiedenen Dörfern des lacandonischen Urwalds stattfand, kamen Gruppen der Zivilgesellschaft, also Menschen, die ganz unterschiedliche Aktionen durchführen, zum Beispiel Menschenrechtler oder studentische Kollektive. Und dann ist noch ein weiteres Treffen geplant, mit Leuten, die unter dem Titel individuell anreisen und mit den Zapatisten reden wollen.
Bei aller Vielfalt wurden manche Personen auch explizit ausgeladen. Besonders umstritten war die harsche Polemik, mit der der Subkommandante Marcos den ehemaligen Bürgermeister von Mexiko-Stadt, Andrés Manuel López Obrador, im Vorfeld bedachte. Dieser auch in der Linken recht beliebte Präsidentschaftskandidat der Partei der Demokratischen Revolution PRD erhielt von Subkommandante Marcos auch bei den Treffen in Chiapas eine erneute Abfuhr.
Die Inhalte des sogenannten Projekts von López Obrador sind nicht links. Auch nicht links im Sinne der reformistischen Linken, sondern ganz offensichtlich neoliberal. Warum aber werden dann einige Positionen der schwarz-gelben PRD so hart von der Gesellschaft der Mächtigen kritisiert? Warum der schmutzige Versuch, López Obrador mit einem Amtserhebungsverfahren aus dem Weg zu räumen? Ihr, Compañeros, fragt euch deshalb, warum ich, der dicke Bauch mit der Skimaske, Sprecher der EZLN, sich mit einem solchen Menschen nicht treffen wollte, seine Kritik ein bisschen zu mäßigen und auf seine Bissigkeit und Beschimpfungen zu verzichten. Ganz einfach, weil alles, was die Schwarz-Gelben um López Obrador bisher getan haben, sich überhaupt nicht von dem unterscheidet, was unter dem mexikanischen Banner jahrzehntelang verbrochen wurde.
Solche Töne kamen nicht überall in der mexikanischen Linken gut an und waren vielleicht auch ein Grund dafür, dass am Ende weniger Gäste zum Diskutieren kamen als erwartet.
Dieser Mann ist, wie ich schon gesagt habe, ein großer Hoffnungsträger der parlamentarischen Linken, während aber die Zapatisten und auch andere radikale Linke ihn ziemlich heftig kritisieren. Das hat vor allem damit zu tun, also von Seite von den Zapatisten, dass die PRD in der Frage des Ley Indígena, also des Indígena-Gesetzes, sich ganz klar gegen die Forderungen der Mehrheit der indigenen Organisationen ausgesprochen hat.
Auch Imuris, die nach einer 20-stündigen Busfahrt schließlich in Chiapas eintraf, konnte unter den Besuchern keine Sympathisanten für den Präsidentschaftskandidaten López Obrador ausmachen. Wohl auch deshalb ging es zwischen den über 200 angereisten Organisationen recht harmonisch zu. Dass insgesamt weniger Teilnehmer als bei früheren Treffen kamen, fand sie hingegen weniger dramatisch.
Bei der jetzigen Zusammenkunft kamen wir alle als Vertreter eines bestimmten Kollektivs. Mir hat das gefallen und ich glaube, dass es auch so viel produktiver war.
Zu den Gruppen gehörten neben Vertretern freier Medien und studentischen Initiativen auch Transgender-Aktivisten, schwule und lesbische Basisgruppen, Hip-Hop-Kollektive und viele mehr. Damit auch jeder gehört wurde, mussten sich alle Sprecher und Sprecherinnen an Diskussionsregeln halten oder es zumindest versuchen.
Jede Organisation hatte zwischen 3 und 20 Minuten Zeit, sich vorzustellen, wer sie sind, was sie machen. Wir haben uns bemüht, niemanden zu unterbrechen, auch wenn manche Beiträge echt lang waren. Aber was soll's? Die Leute in Chiapas haben 500 Jahre gewartet, also müssen wir auch mal ein bisschen geduldig sein.
Aber nicht nur die Geduld wurde auf die Probe gestellt, sondern auch die eigene Voreingenommenheit, die zwischen den einzelnen Gruppen aufblitzte.
Ich fand es sehr interessant, dass wir es hier, die freien Radios eingeschlossen, geschafft haben, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen. Zum Beispiel im Fall von Radio Pacheco. Die haben halt einen Namen, der bedeutet so viel wie Radio bekifft, also verweist auf Leute, die Marihuana konsumieren. Unter den Zapatisten ist das aber absolut verboten. Als nun die Leute von Radio Pacheco mit Reden dran waren, da hatten einige wohl echte Bedenken. Was die wohl sagen werden. Also ich glaube, auch für die Zapatisten war dieses Treffen eine gute Gelegenheit, sich mit etwas zu konfrontieren, was sie bisher nicht kannten.
Andere Meinungsverschiedenheiten sollten sich nicht so einfach in Rauch aufgelöst haben. So mussten einige Feministinnen wieder abreisen, weil sie von den Zapatisten vom Treffen ausgeschlossen wurden. Diese haben sich aber inzwischen entschuldigt und so warten nun alle gebannt, was nach all den Debatten geschehen wird.
Ja, diese Treffen sind jetzt zu Ende gegangen und nun soll am 16. September ein großes Treffen stattfinden, an dem dann alle, die Interesse haben, sich beteiligen, also alle, die in diesen Vorgesprächen bereits beteiligt waren, plus möglicherweise noch mehr Leute. Und das soll dann 1-2 Wochen diskutiert werden. Aber was daraus konkret wird, wie diese Kampagne jetzt aussehen soll, ob das überhaupt irgendwas Neues ist oder ob man einfach sagt, ja gut, man diskutiert halt jetzt mal wieder auf bundesweiter Ebene, mexikoweiter Ebene, wie man sich denn organisiert, das steht noch ein bisschen in Sternen, würde ich sagen.
Radio Zapote aus Mexiko-Stadt hat da schon einige Vorschläge auf Lager. Was die Zapatisten davon halten, werden wir bald erfahren.
Also eine Sache, die wir vorgeschlagen haben, war, aus der 6. Deklaration einige Radiospots zu machen. Also mit den Inhalten dieser Erklärung und anderer Texte der Zapatisten zu arbeiten. Und außerdem haben wir vorgeschlagen, in den Städten weitere Unterstützergruppen zu bilden, um ein autonomes Netzwerk aufzubauen.
An diesem 11. September gedachte man in Chile dem gewaltsamen Sturz von Präsident Salvador Allende im Jahr 1973. Wie jedes Jahr gab es in allen größeren Städten des Landes Demonstrationen und Gedenkfeiern an den Gräbern der Opfer der Diktatur. In der Hauptstadt Santiago zogen mehr als 10.000 Menschen zum Mahnmal für die Ermordeten und Verschwundenen der Militärdiktatur auf den Zentralfriedhof. Über den Verbleib einer beträchtlichen Anzahl von Menschen fehlen immer noch genaue Angaben. Und es gibt immer noch eine große Anzahl von direkt verantwortlichen Militärs, die im heutigen Chile Straffreiheit genießen. Über die Schwierigkeiten bei der Aufklärung der während der Militärdiktatur begangenen Verbrechen sprach Onda mit José Araya von der Menschenrechtsorganisation Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU. Wenige Tage vor den Kundgebungen am 11. September gab es in Chile einen Aufschrei der Empörung wegen einer Initiative von Präsident Lagos. Worum geht es dabei?
Ahora que estamos a pocos meses de que el gobierno termine, el presidente hizo un primer gesto que ha sido muy criticado de parte de todos nosotros, de indultar a un miembro del ejército, Manuel Contreras Donaire, que aparece implicado en la muerte del dirigente Tucapel Jiménez, que era un dirigente.
Wenige Monate vor dem Ende seiner Regierungszeit hat der Präsident einen Vorschlag gemacht, der von uns allen sehr kritisiert wird. Er will den ehemaligen General Manuel Contreras begnadigen, der wahrscheinlich für die Ermordung von Tucapel Jiménez verantwortlich ist. Dieser bekannte Gewerkschaftsführer bekämpfte die Diktatur und wurde auf brutalste Weise umgebracht. Präsident Lagos begnadigt ihn nun mit dem Argument, dass diese Zeit endgültig überwunden werden müsse. Diese Geste des Präsidenten hat direkt ein neues Gesetzvorhaben provoziert, das von verschiedenen Senatoren aus den Reihen der Militärs und der Rechten präsentiert wurde. Ihr Ziel ist es, im Parlament ein Gesetz durchzubringen, das alle Militärs begnadigt, die zurzeit Haftstrafen wegen der Verletzung von Menschenrechten verbüßen. Wenn Präsident Lagos an diesem 11. September Salvador Allende zitierte, dass andere Männer kommen werden, um diesen grauen und dunklen Moment zu überwinden, dann meint er damit vor allem sich selbst. Er ist derjenige, der ein Thema abschließen will, das seiner Meinung nach der Vergangenheit angehört. Und leider haben alle bisherigen Präsidenten nach der Diktatur, von Aylwin über Frei bis hin zu Lagos, immer wieder versucht, Dekrete für eine Begnadigung durchzusetzen. Und auch das gerade wieder vorgeschlagene Gesetz der Begnadigung ist nichts anderes als ein Gesetz für Straflosigkeit. Es ist ein Fakt, dass die meisten Verschwundenen der Diktatur auch weiterhin verschollen sind. Und es ist ein Fakt, dass die meisten der Militärs, die die Menschenrechte missachteten, sich weiterhin auf freiem Fuß befinden. Und die wenigen, die verurteilt worden sind, verbüßen sehr geringe Haftstrafen im Verhältnis zu den von ihnen begangenen Verbrechen. Anstatt den Familien und der Gesellschaft zu signalisieren, dass weiterhin offene Fragen geklärt werden, macht der Präsident durch seine Handlungen einen sehr großen Rückschritt. Sie haben
Kondenen bastante bajas in relación a los crímenes que cometieron. Y en vez de dar una señal, el presidente, de que hay que avanzar para darle una respuesta a la familia y a la sociedad, da este gesto.
Wie beurteilst du die letzten 15 Jahre des demokratischen Übergangs in Chile?
In este periodo de transición política iniciado el año 89-90 han habido logros importantes. Ahora, logros importantes que se han conseguido solamente en los últimos años. Hay que recordar que acá hubo un cambio muy importante en la dinámica judicial a partir de la detención de Pinochet en Londres el año 98.
In der in den Jahren 1989 und 1990 initiierten Periode der politischen Transition hat es einige wichtige Fortschritte gegeben. Allerdings wurden sie erst in den letzten Jahren erreicht. Man muss daran erinnern, dass es erst seit der Verhaftung Pinochets 1998 in London zu einem grundsätzlichen Wandel in der Praxis der Justiz in Chile kam. Von diesem Zeitpunkt an und durch diese veränderte Einstellung der Richter wurden Prozesse gegen Militärs ermöglicht und beschleunigt. Das hat zu wichtigen Urteilen gegen hohe Militärs, wie eben Manuel Contreras, geführt, der als ehemaliger Direktor der Geheimpolizei für die größte Anzahl an Verschwundenen verantwortlich ist. Momentan wird gegen 417 Personen prozessiert. Aber dieser Wandel in der Justiz hat selbstverständlich nicht dazu geführt, dass vielen Familien ausreichend Recht zugesprochen wurde, weil die Reste der meisten der über 1200 Verschwundenen immer noch nicht gefunden worden sind. und das ist der schwerwiegendste Mangel der bisherigen Transition. Des Weiteren wurden zahlreiche offizielle Berichte über die Ermordeten und die Verschwundenen veröffentlicht. Gerade erst wurde ein Bericht über die Opfer von Folterung fertiggestellt, auf dessen Grundlage Entschädigungen geleistet werden sollen. Wichtige Fortschritte erzielte man im Bereich der Erinnerung, da im ganzen Land viele ehemalige Folterzentren in kulturelle Einrichtungen oder Gedenkstätten umgewandelt wurden. Aber gleichzeitig muss man berücksichtigen, dass dieser für das Land so wichtige Fortschritt nicht dieselbe Bedeutung für die Familien besitzt, die immer noch ihre Angehörigen vermissen. Sie werten zwar positiv, dass Pinochet international als Krimineller gilt, dass der wahre Charakter seines Regimes bekannt ist und dass es aufgrund der vielen Prozesse nur noch verurteilte Militärs gibt, aber trotzdem hat es für sie nicht solch eine Bedeutung, da sie immer noch nicht wissen, wo die Körper ihrer verschwundenen Angehörigen liegen. Und diese Antwort haben der Staat und haben wir als Gesellschaft diesen Familien nicht geben können.
Está ya y abre sus alas para volar y volar. Wie
steht es denn nun um den Prozess gegen Pinochet? Wird es überhaupt eine endgültige Verurteilung geben?
No, nosotros pensamos que es muy difícil que haya una condena final contra Pinochet. Acá todos los procesos de que está en los cuales el general Pinochet está involucrado directamente, uno de los grandes, por ejemplo, Caravana de la Muerte, finalmente Pinochet fue dejado en libertad de esa causa judicial por problemas de salud. Hay varios desafueros que están pendientes.
Nein, wir glauben, dass es zu keinem endgültigen Urteil kommt. Bei all den wichtigen Klagen, die sich direkt gegen General Pinochet richten, wie zum Beispiel seine Beteiligung an der sogenannten Todeskarawane, wurde er aufgrund seines Gesundheitszustandes letztlich nicht verurteilt. Es gibt weiterhin noch verschiedene offene Untersuchungen. Aber aufgrund seines hohen Alters und der Langsamkeit der Verfahren wird seine endgültige Bestrafung wohl so aussehen, dass er als Krimineller in die Geschichte eingeht. Man wird sich national und international an ihn als einen Diktator der schlimmsten Sorte erinnern, der für den Tod vieler Menschen verantwortlich ist und der sich persönlich bereicherte. Und das ist auch sehr wichtig. Aber neben ihm gab es selbstverständlich auch noch andere wichtige Entscheidungsträger während der Diktatur, die heute absolut straflos leben und gegen die es nicht einmal Verfahren gibt. Ich glaube, dass es viel effektiver ist, diese Personen zur Rechenschaft zu ziehen, die ja auch mittlerweile sehr alt sind. Erst letzte Woche ist General Forestier verstorben, der während der Diktatur für den Norden des Landes verantwortlich war, wo sehr viele Menschen verschwunden sind. Wir glauben, dass diese ehemaligen hohen Militärs einen Pakt des Schweigens aufrechterhalten, um keinerlei Informationen über den Verbleib von verschwundenen Personen preiszugeben. Und die Zeit schreitet voran, was die Situation erschwert. Obwohl also Untersuchungen ans Licht bringen, dass eine bestimmte Person für das Verschwinden von Menschen verantwortlich ist, gibt es keine absolute Aufklärung darüber, wo ihre Körper zu finden sind. Ich glaube, dass viele dieser Militärs ihr Schweigen mit ins Grab nehmen werden. Und das beunruhigt viele Familien sehr.
Y creo que muchos de estos militares se van a llevar ese silencio a la tumba. Y es una situación que preocupa a muchas familias acá.
Mi canto es un canto libre que se quiere regalar.
Mi canto es un canto libre.
A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.